Herzlich willkommen zum Vortrag über das achte Gebot. Du sollst nicht lügen. Die zehn Gebote wurden früher nicht nur als Magna Carta des religiösen Lebens, sondern auch als unverzichtbare Grundlage aller Gesellschaften angesehen. Und davon ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Dass sich jeder Einzelne in unserer Gesellschaft immer mehr von den zehn Geboten entfernt wird, vermutlich an keinem anderen Gebot so deutlich wie am achten Gebot. Du sollst nicht lügen, denn die Menschen sind trickreich. Wenn sie angesichts von offiziellen Regelungen und dem entgegenstehenden eigenen Interesse nach Schlupflöchern suchen. Besonders wichtig ist es dann, diese Schlupflöcher fantasievoll und möglichst positiv zu benennen. Während in den Begriffen Notlüge und Höflichkeitslüge oder White Lies immer noch der Begriff Lüge den eigentlichen Tatbestand verrät, sind viele Menschen schon weiter. Sie bemerken es nicht einmal mehr, wenn sie die Unwahrheit sagen. In einem Artikel der Welt hieß es einmal, manche Psychologen und Kommunikationsforscher behaupten nämlich, wir würden um die 200 Mal am Tag lügen. Geht man davon aus, dass wir 16 Stunden täglich wach sind, heißt es dort weiter, würde das bedeuten, dass wir 12,5 Mal pro Stunde die Wahrheit verdrehen. Andere dagegen meinen, dass wir grundsätzlich in einem 10-minütigen Gespräch mindestens zweimal die Unwahrheit sagen. Und doch funktioniert unsere Gesellschaft. Und die meisten sind nicht unglücklich dabei. Was ist also so schlimm an der Lüge? Sollten wir nicht, wie es angeblich in China der Fall ist, ehrlich sein, indem wir offen zugeben, unehrlich zu sein? Oder mit anderen Worten, worum geht es eigentlich beim Gebot, du sollst nicht lügen, wirklich? Holen wir ein bisschen aus. Gleich gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, aber machen wir jetzt erstmal nur einen Schritt zurück, indem wir uns nach dem gläsernen Menschen fragen. Denn immer wieder schrecken Nachrichten über Datenschutzverletzungen die Gesellschaft auf. Da heißt es zum Beispiel, das iPhone sammelt Bewegungsdaten oder Google Chrome weiß alles über dein Surfverhalten. WhatsApp hört und liest alles mit oder Millionen Datensätze bei Hackerangriff gestohlen und so weiter. Auf die Frage, was denn daran so schlimm ist, wenn andere etwas oder vielleicht sogar alles über mich wissen, gibt es eine unehrliche und eine ehrliche Antwort. Habe ich denn etwas zu verbergen? Was ist denn so schlimm daran, wenn Apple anhand des iPhones weiß, wo ich mich aufhalte? Tue ich denn etwas Verbotenes? Wenn ich im Internet browse zum Beispiel oder wenn ich telefoniere? Nein, natürlich nicht, wäre die erste Antwort, die unehrliche Antwort. Ich tue nichts Böses. Aber es gibt eben die anderen Bösen, die mit meinen Daten Böses tun. Deshalb achte ich peinlich darauf, dass ich nicht zu viel von mir preisgebe. Aber das ist, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit habe ich auch meine eigenen dunklen Seiten und möchte nicht, dass das bekannt wird, welche peinlichen Dinge ich gedacht, gesagt oder getan habe. Jeder hat halt sein Recht auf Privatsphäre und, wie es so schön heißt, auf seine informelle Selbstbestimmung. Vor allem dann, wenn es um die Peinlichkeiten geht. Ganz gegen diesen Trend steht nun die christliche Verheißung. Wir werden nach unserer Auferstehung alle einen verklärten Leib erhalten. Das Wort verklärt kommt einem vor wie ein Fremdwort und meint scheinbar etwas völlig Unbestimmtes, das erst für das Jenseits gilt. Aber das stimmt nicht. Verklärt bedeutet im theologischen Sinne nichts anderes als geklärt. Das heißt klar, transparent, durchsichtig. Verklärt kann auch die Bedeutung von geschönt haben, wenn zum Beispiel Menschen die Vergangenheit verklären. Eine schöne Nebenbedeutung. Unser verklärter Leib wird transparent und genau darin liegt seine Schönheit begründet. Der verklärte Leib ist aber nicht durchsichtig im Sinne von optisch transparent. Dazu gehen wir jetzt noch einmal einen Schritt zurück und fragen uns, wofür der Leib eigentlich gedacht ist. Der Leib ist nämlich ein Medium. Ganz genau genommen interessiert uns der Leib, beziehungsweise der Körper eines anderen Menschen, nämlich nicht an sich. Obwohl wir uns manchmal gerade so verhalten, als gäbe es nur den Leib. Aber viel wichtiger ist uns die Seele des anderen Menschen und das, was dort vor sich geht. Wir möchten gerne wissen, was der andere denkt, was er für mich empfindet und was ihn bewegt. Leider sind wir kaum in der Lage, die Seele eines Menschen direkt wahrzunehmen. Und dafür haben wir Gott sei Dank den Leib. Er ist das Ausdrucksmedium der Seele. Wenn wir in das Gesicht eines Menschen schauen, erfahren wir so einiges über seine Seele und das, was gerade in ihr vorgeht. Aber nicht nur das Gesicht, der ganze Körper, in seiner Haltung, sogar in seiner Kleidung oder in seiner Ausgestaltung, zum Beispiel in Form der Frisur oder des Make-ups, spricht zu uns. Apropos sprechen, ein ganz vornehmliches Ausdrucksmedium der Seele ist natürlich die Sprache. Zwar auch ein leiblicher Vorgang, aber sehr transparent für die Seele. Leider ist ein Medium in der Lage, immer zugleich zu vermitteln, daher Medium, das Mittlere, das Vermittelnde, aber eben auch zu verschleiern. Wir können anderen Menschen einen Blick in unsere Seele gestatten oder wir können sie irreführen. Wir können unseren Leib zum Ausdruck unserer Seele werden lassen oder aber zur Schutzwand. Es kann heißen, schau mir in die Augen, in den Spiegel meiner Seele oder aber auch, was wirklich in mir vorgeht, das geht dich nichts an. Einem anderen Menschen einen Blick in seine Seele zu gestatten, das ist, ich nehme ein großes Wort, Liebe. In der gleichen Sprache der Bibel ist das Wort für die gegenseitige Hingabe in der Liebe das gleiche Wort wie für Erkennen. Liebe heißt, das, was ich gerade empfinde, mit jemandem teilen zu wollen. Vor allem die wunderbaren Momente, die mich staunen machen. Wer liebt, möchte aber auch die Wut und die Trauer, ja sogar die eigene Schuld, das Dunkle in mir, teilen, mitteilen, endlich einmal aussprechen, ehrlich sein dürfen. Vermutlich ist das größte Unglück des Menschen die Art von Einsamkeit, indem man etwas teilen möchte und niemand hat, der sich dafür interessiert. Um dieser größten Not zu entgehen, öffnen sich einsame Menschen sogar denen gegenüber, von denen sie wissen, dass das Interesse an ihrer Seele eher egoistischen Zwecken dient. Besser ausgenutzt werden als vergessen, heißt es dann manchmal. Der verklärte Leib, eine Eintrittskarte in den Himmel. Obwohl wir modernen Menschen fast nichts anderes so fürchten, als zum gelesenen Menschen in einer namenlosen Gesellschaft zu werden, verheißen die Christen den Menschen, dass sie einmal einen verklärten Leib geschenkt bekommen. Das vollkommene Ausdrucksmedium unserer Seele soll dann jedem, der einen Blick auf mich wirft, auch einen Blick in meine Seele gestatten. Das ist zumindest der Himmel. Im Himmel sind wir gläserne Menschen. So heißt es zum Beispiel in einem schönen Osterlied von Friedrich von Spee, vom Auferstehungsleib Jesu Christi. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im Grab gelegen ist? Kommt her, ihr Christen, jung und alt, schaut die verklärte Leibsgestalt. Der Leib ist klar, klar wie Kristall, Rubinen gleich die Wunden all. Die Seel durchstrahlt in Licht und rein, wie tausendfacher Sonnenschein. Das mag für einige unserer Zuhörer gar nicht so verheißungsvoll klingen. Absolute Offenheit, das setzt absolutes Vertrauen voraus. Und eben absolute Liebe. Die haben wir hier auf Erden allerdings noch nicht erfahren. Häufig wird Vertrauen enttäuscht und Offenheit bestraft. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Zustimmung zu einem solchen Leib gleichbedeutend ist mit dem Eintreten wollen in den Himmel. Ich habe in anderen Vorträgen schon einmal die Vorstellung versucht zu vermitteln, dass am Eingangstor des Himmels kein Buchhalter Petrus steht, sondern liebende Menschen, von mir aus auch inklusive des Petrus, die uns in den Himmel einladen. Es darf jeder eintreten, der möchte. Und die Einladenden bemühen sich nach Kräften, uns diese Entscheidung leicht zu machen. Stellen wir uns nun vor, wir gelangen nach unserem Tod, ganz klassisch, ans Himmelstor. Eintritt ist frei, jeder darf hinein. Wenn wir vorsichtig fragen, was denn da drin ist, erhalten wir die freudige Antwort, Gott, und die absolute Klarheit. Nichts ist mehr verborgen, nichts ist mehr geheim. Du wirst absolut erkannt, absolut geliebt und du bekommst einen seelenklaren Leib. Vielleicht vergewissern wir uns, wir haben ja alle Zeit der Welt und fragen, wirklich alles? Auch meine dunkelsten Geheimnisse? Worauf uns strahlend versichert wird, ja, alles, du brauchst keine Angst zu haben. Ich kann mir schon bei mir selber vorstellen, dass mir da mulmig wird. Nun habe ich mich in meinem christlichen Leben zunehmend daran gewöhnt, Vergebung zu erhalten und Sünden einzugestehen. Vielleicht trete ich wirklich mutig ein. Auf der anderen Seite ist es für mich aber auch durchaus vorstellbar, dass ein solcher Himmel auf Ablehnung stößt. Naja, dann bin ich da fehl am Platz, da will ich nicht hinein. Denn wer es ablehnt, wirklich vollkommen erkannt und geliebt zu werden, der wird sich auch nicht in die Nähe eines liebenden, alles erkennenden und erleuchtenden Gottes trauen. Vielleicht, weil er der Liebe nicht traut. Vielleicht, weil er sich schämt. Oder weil er die dunklen Seiten der anderen nicht ertragen will. Auch das gibt es, die Abscheu vor den anderen Erlösten. Wenn der da im Himmel ist, dann will ich da nicht rein. Oder weil derjenige Angst vor Bestrafung hat. Oder. Es gibt genug Gründe, das Konzept des himmlisch gelesenen Menschen abzulehnen. Jeder einzelne Grund sollte uns unruhig machen und aufrufen, uns schon in diesem Leben in die Transparenz einzuüben. Ich komme nochmal auf das vorhin zitierte Osterlied von Friedrich von Späth zurück, denn am Ende heißt es: Bedeck, o Mensch, dein Augenlicht, vor dieser Sonne besteht es nicht. Kein Mensch auf dieser Erde kann den Glanz der Gottheit schauen an. Aber die Einschränkung? Kein Mensch auf dieser Erde sollte uns nicht daran zweifeln lassen, dass die Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht im Himmel nicht nur möglich sein wird, sondern erstrebenswert, herrlich. In der Tradition der Kirche heißt es, dass es bei der Auferstehung der Toten einen neuen Leib für jeden Menschen gibt. Für wirklich jeden. Also auch für die, die dann diesen Leib dazu verwenden, Gott und den anderen Menschen aus dem Weg zu gehen. Der Leib der himmlischen Menschen wird, wie wir gerade gehört haben, verklärt sein. Klar, für die Seele. Der Leib der anderen Menschen dagegen wird, so die Tradition der Kirche, nicht verklärt sein. Er verdeckt das, was in der Seele ist. Das klingt vielleicht wie eine Bestrafung, so, Edge, ihr bekommt nur einen Trash-Leib, der ist ja überhaupt nicht verklärt. Aber Gott ist nicht so, er handelt nicht aus rachsüchtigen oder nachtragenden Motiven. Jeder bekommt den Leib, den er sich wünscht. Und weil es, vielleicht, hoffentlich aber nicht, Menschen gibt, die anderen und Gott keinen Einblick in ihre Seele geben wollen, ist der nicht verklärte Leib genau das, was die Menschen, die ihn bekommen, sich auch wirklich wünschen. Ja, in manchen alten Darstellungen dieser Leibzuteilungen, also besser ist Auferstehung und der jüngste Tag oder das allgemeine Gericht, werden die nicht verklärten Leiber hässlich geschildert. Zum Beispiel bei Hieronymus Bosch hässlich gemalt. Das ist vielleicht etwas voreilig, denn unser Schönheitsideal lässt sich nicht so ohne weiteres auf das Jenseits übertragen. Sinnvoll ist diese Darstellung eventuell, wenn man damit ausdrücken möchte, dass der verklärte Leib einhergeht mit der Liebe und deshalb die nicht verklärten Menschen mit dem Hass in Verbindung stehen. Und deshalb ist vielleicht eine hässliche Darstellung naheliegend. Ich für meinen Teil stelle mir die nicht verklärten Leibe aber nicht hässlich, sondern verschlossen vor. Die verklärten Menschen dagegen einladend, offen. Wer schon einmal in diesem Leben einem Menschen begegnet ist, der unverstellt, fröhlich und offenherzig war, der hat vermutlich einen Vorgeschmack eines himmlischen Menschen erfahren. Und dann ist es interessant, spielt bei solchen Menschen das körperliche Aussehen im Sinne der Schönheitsideale für deren überwältigende Sympathie fast gar keine Rolle mehr. Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Einüben in die Verklärung. Unser Leben hier ist also eine Einübung in die Wahrhaftigkeit um des Himmels willen. Inzwischen ist hoffentlich deutlich geworden, dass Gott nicht als Machtdespot denen mit einem Verweis aus dem Paradies droht, die sich dummerweise nicht an das Gebot halten. Gott ist vielmehr derjenige, der das reinste Bemühen ist, uns zu einem Eintritt in den Himmel zu bewegen. Das Gebot, du sollst nicht lügen, ist also ein Gebot, das uns den Weg in den Himmel ebnen soll, weil Gott uns nirgendwo anders haben möchte als im Himmel bei sich. Aber dieses Ja zum verklärten Leib ist nicht einfach. Es bedeutet eben nicht nur, irgendwie ehrlich zu sein, aufrichtig, ohne Hintergedanken und vor allem ohne hinterhältige Absichten. Es bedeutet vor allem auch, die eigenen Fehler und Schwächen und Bosheiten nicht zu verleugnen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch und vor allem im Hinblick auf die Strukturen dieser Welt eine klare Überforderung. Einfach immer und überall alles sagen, was man denkt, nichts verheimlichen und nichts beschönigen, sich in seiner Schwäche allen und jedem bedingungslos auszuliefern, das wäre nicht nur sozialer Selbstmord. Das kann in gewaltbereiten Situationen auch das reale Leben kosten. Ja, eine solche Forderung kann angesichts ihrer offensichtlichen Unerfüllbarkeit sogar unsere Seele beschädigen und uns genau das nehmen, was wir erstreben, nämlich unsere Heiligkeit. Dass wir uns schämen, ist ein lebenswichtiger Schutz. Wir fürchten, ausgenutzt zu werden und verbergen unsere Verletzlichkeit. Jemand, der unverschämt handelt oder spricht, respektiert dieses Bedürfnis anderer Menschen nicht oder vernachlässigt leichtsinnig seinen eigenen Schutz. Wir wissen nicht, ob Adam und Eva reale Personen in einem realen Paradiesgarten waren. Das ist vielleicht fraglich. Aber in ihrem Verhalten unterscheiden sie sich nicht im geringsten von unserer Realität. Kaum haben sie gesündigt und das Vertrauen Gottes enttäuscht, setzt die Scham ein. Sie verstecken sich vor Gott, basteln sich einen Schutz und Kleidung aus Feigenblättern und Gartenresten und hoffen, von Gott nicht gesehen zu werden. Sie haben etwas zu verbergen und haben plötzlich Angst vor dem Entdecktwerden. Sie fürchten berechtigterweise nicht nur, dass Gott sie durchschaut, sie fürchten unberechtigterweise auch, dass Gott ähnlich denkt wie sie selbst, selbstbezogen und machtbesessen. Das ist die Krux aller Sünde. Der Sünder denkt nun nicht nur schlecht von sich selbst, sondern auch vom Gegenüber. Misstrauen ersetzt das Vertrauen. Adam schämt sich. Der Mensch entzieht sich den Blicken Gottes, der Leib wird verhüllt, die Sprache unehrlich. Das sind nicht nur irgendwelche Folgen der Sünden, das ist das Wesen der Sünde. Misstrauen Gott und den anderen Menschen gegenüber durchziehen seitdem die Welt wie ein bösartiger Geruch, auch Erbsünde genannt. Aber die Sehnsucht nach dem Paradies ist uns Menschen nicht verloren gegangen. Wir tragen die Erinnerung an das, was hätte sein können, in uns. Deshalb, obwohl wir wissen, dass die Scham uns schützt, sehnen wir uns nach einem Ort, an dem wir so von Vertrauen umgeben sind, dass wir alle Hemmungen fallen lassen können und sein dürfen, wie wir sind. Nichts mehr verbergen, nichts mehr beschönigen. Es gibt keinen solchen Ort auf dieser Welt. Zumindest keinen Ort, den wir bereisen könnten. Aber wir können einen solchen Ort Raum geben. Wenn zwei Menschen, die sich lieben, einander versprechen, sich in jeder Hinsicht, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, ein Leben lang zu lieben, zu achten und zu ehren, dann ist ein Raum geschaffen, in dem ein Stück vom ursprünglichen Paradies wieder realisiert werden kann. Ja, die Ehe ist ein solcher Rahmen. Natürlich reicht es nicht, einen Zaun zu ziehen, ein Schild aufzustellen, hier ist die Welt noch in Ordnung, denn das verlorene Vertrauen tragen die Eheleute ja noch immer in ihren Herzen. Eine Beziehung, bevor sie zur Liebesbeziehung und schließlich zur Ehe werden kann, braucht Zeit. Viel Zeit, in der Vertrauen wachsen muss, bis man sich schließlich die gegenseitigen Worte des Eheversprechens glaubt. Wohlgemerkt, eine Ehe besteht nicht nur darin, dass man dem Versprechen des Partners glaubt. Vielleicht noch wichtiger, dass man sich selbst glaubt, was man sagt. Ich will dich lieben, bis der Tod uns scheidet. Während Adam und Eva sich im Paradies verhüllten, ist die Ehe der Rahmen, in der die Hüllen wieder fallen können. Hier ist der Ort, an dem die Sexualität als Sprache der Liebe ihren Platz hat. Dabei ist die liebevolle Sexualität Zeichen des verklärten Leibes. Der Leib ist ein uneingeschränktes Medium der Liebe und zugleich Anregung, sich mit der ganzen Person vom Geliebten selbst erkennen zu lassen. Die Ehe ist Abbild der ungetrübten Liebesbeziehung innerhalb der Dreifaltigkeit und Erinnerung an das paradiesische Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Weil die Ehe aber nicht nur Erinnerung ist, sondern eine beginnende Wiederherstellung und Vorwegnahme des verheißenen Himmels, ist sie auch Bild und Vorbild für alle anderen Beziehungen. Sie macht deutlich, die Befolgung des achten Gebotes in seiner weit gefassten Auslegung, nämlich sei wahrhaftig, bedarf eines Rahmens, in dem Vertrauen versprochen und gelebt wird. Erst in einer solchen geschützten Beziehung kann neben die Wahrheit auch die Wahrhaftigkeit treten. In einer von Vertrauen geprägten Beziehung kann anstelle von Scham die Offenheit reifen. Das gilt im Grunde für alle Beziehungen, auch für lockere Freundschaften, für Geschäftsbeziehungen und sogar für Gelegenheitsbekanntschaften. Alles das macht davon keine Ausnahme. Es gilt immer, wie viel ich von mir preisgebe, hängt davon ab, wie sicher und tragend das Vertrauen ist. Das Einüben in die himmlische Wirklichkeit beginnt also mit dem Knüpfen von Beziehungen. Und zwar von Beziehungen, die darauf aus sind, Wahrhaftigkeit zu ermöglichen. Allerdings können solche Beziehungen nur entstehen und auch wachsen, wenn wir Vertrauen schenken. Und Wahrhaftigkeit. Immer als Vertrauensvorschuss, als Wahrhaftigkeitsvorschuss. Ein Minimum von Vertrauen sollten wir deshalb allen Menschen schenken. Wenn wir niemals niemanden vertrauen, werden wir nie erfahren, wer unseres Vertrauens weitergehend würdig ist und wer es unter Umständen missbraucht. Ein Vertrauensvorschuss sollten wir auch dann gewähren, wenn die Wahrheit uns in einem unvorteilhaften Licht erscheinen lässt. Natürlich glauben wir zunächst, dass Beziehungen vor allem dann wachsen, wenn wir uns ein attraktives Licht rücken. Warum sollte irgendjemand Interesse an einer Beziehung zu mir haben, wenn ich nicht sympathisch wirke? Aber das ist nur ein Aspekt, der mir, falls ich darin konsequent bleibe, keine Freunde, sondern nur Fans bescheren würde. Wir unterschätzen die positive Wirkung, die Wahrheit und Wahrhaftigkeit gerade in Bezug auf unsere eigenen dunklen Seiten hat. Das gilt vor allem für die direkte Frage angesichts eines entstandenen Schadens. Sag mal, hast du das verschuldet? Hier ehrlich und klar zu antworten, Und dabei auf eine Beschönigung und vielleicht sogar Entschuldigung zu verzichten, veredelt meine Sprache. Wer sich ehrlich zeigt, auch in unangenehmen Anfragen, dem werden auch die positiven Selbstdarstellungen später abgenommen. Wahrheit und Wahrhaftigkeit schaffen aber auch dann Vertrauen und Sympathie, wenn nicht ich, sondern jemand anders einer Schuld bezichtigt wird oder ein anderer sich selbst anklagt. Wer in einer solchen Situation zugeben kann, weißt du, ich bin auch nicht besser als du, mir ist damals etwas Ähnliches passiert, schafft ebenfalls durch seine Offenheit, auch in Bezug auf seine Schwächen, Vertrauen. Ein weiterer Ort der Verklärung ist die Beichte. Neben der Ehe ist ein weiterer Ort der Wahrhaftigkeit in einer verlogenen Welt unbedingt zu nennen, nämlich die Beichte. Wie bei der Ehe bedarf auch dieser Ort eines unbedingten Versprechens, das Beichtgeheimnis, als Rahmen für die Begegnung mit dem liebenden Gott. Dass es dieses Sakrament in diesem unbedingten Rahmen gibt, ist für unser Heil und für unsere Liebesfähigkeit enorm wichtig. Es geht in der Beichte nicht nur um Vergebung, sondern um Offenheit. Offenheit, die durch Vertrauen und Liebe ermöglicht wird und die uns dann in der Liebe, im Vertrauen und in der Ehrlichkeit wachsen lässt. Manche Beichtväter fragen am Ende der Beichte, was denn der Beichtende nun in seinem Leben ändern wolle. So berechtigt diese Frage ist, sie bedenkt nicht genug, dass der Beichtende sich ja bereits geändert hat, als er Gott und dem Priester mit seinem Sündenbekenntnis einen unverstellten Blick in die Abgründe seiner eigenen Seele gestattet hat. Das trauen wir uns unter normalen Bedingungen nicht, weil wir Angst vor Ausnutzung, Häme oder sogar Rache haben. In der Beichte erfahren wir aber, dass diese Offenheit nur eine Antwort kennt: liebende Vergebung und erneuerte Beziehung. Das nennt man den Himmel auf Erden erfahren, im Beichtstuhl. Eigentlich könnte der Priester dem Beichtenden sagen, du brauchst dich gar nicht so sehr ändern. So offen und ehrlich, wie du gerade im Bekenntnis deiner Sünden warst, so musst du nur bleiben. Das wäre ein guter Anfang. Die Beichte ist also, wie die Ehe, vieles zugleich. Die Gnade der Vergebung wirkt und gleichzeitig auch unsere Erfahrung, dass Ehrlichkeit zu Beziehungserneuerung führt. Die erstaunte Freude über die eigene Fähigkeit zur Ehrlichkeit führt zum Vorsatz, nun auch weiter ehrlich zu sein. Der Anspruch auf Wahrhaftigkeit geht über das hinaus, was im Allgemeinen als soziale Forderung nach Wahrheit auch von Soziologen anerkannt wird. Manche Soziologen sind zudem der Ansicht, dass Lügen zumindest in kleinerem Ausmaß gesellschaftsstabilisierend sind. Kleinere Lügen, Höflichkeitslügen und White Lies seien unter rein innerweltlichen Gesichtspunkten eher beziehungsfördernd. Dennoch haben wir das Bedürfnis, große Peinlichkeiten und noch größere Schuld irgendwann auszusprechen. Andernfalls, so behaupten Psychologen seit Freud, werden wir neurotisch. Dabei möchte ich als psychologisch absolut Ungeschulter behaupten, dass nicht das Aussprechen Heilung verheißt, sondern die Liebesbeziehung, in der ein solches Aussprechen möglich ist. Dagegen weist die Erweiterung des achten Gebotes auch auf eine Wahrhaftigkeit, sogar in Bezug auf unsere dunklen Seiten, deutlich über eine innerweltliche Begründung hinaus. Weil Gott uns als Leib, Seele, Menschen geschaffen hat, sehen wir uns danach, dass der Leib auch wirklich zeigen kann, was in der Seele ist. Nicht, weil wir uns dadurch Vorteile in dieser Welt verschaffen könnten, außer vielleicht einem Auftritt in einer Talkshow. Es liegt einfach in unserem Wesen und deshalb sehnen wir uns nach einer unbedingten Liebesbeziehung, in der wir nichts mehr verbergen müssen. Vielleicht haben wir eine solche unbedingte Liebesbeziehung noch in unserer Kindheit erfahren. Aber bis wir wieder wie die Kinder Gottes in seinem Himmelreich werden, haben wir uns diese Offenheit zum Teil gründlich abgewöhnt. So sind wir zu einer solchen Liebesbeziehung gar nicht mehr uneingeschränkt fähig. Und damit sind wir bei dem Grund, weshalb wir überhaupt auf Erden sind. Wir brauchen Zeit, um das Zusammenspiel von Gnade und Mitwirkung zu durchschreiten. Erst, wenn wir uns ein wenig öffnen, gelingt uns eine Liebesbeziehung, in der wir uns so angenommen wissen, dass wir uns ein wenig mehr öffnen können. Wenn wir dem anderen einen tieferen Blick auf unser Selbst gewähren können und so auch einen tieferen Blick auf seine Liebe gewährt bekommen, wächst der Mut und das Vertrauen zu immer neuen Schritten in das Geheimnis der Verklärung, zum Beispiel in der Ehe. In der Zauberflöte heißt es, Mann und Frau und Mann reichen an die Gottheit ran. Mit dieser zugegeben weit ausholenden Hinführung haben wir einen Zugang zum Gebot, du sollst nicht lügen, der uns auf der einen Seite erkennen lässt, welches Ziel dieses Gebot eigentlich hat. Auf der anderen Seite verstehen wir nun auch, dass Lügen nicht nur eine Frage der Sprache ist. Lügen können wir auch durch unsere Gestik, Mimik oder unser Verhalten. Und noch etwas können wir mit dem Background des verklärten Leibes besser als zuvor, nämlich abgrenzen, was denn eventuell Ausnahmen sind, ob es wirklich Notlügen, Höflichkeitslügen oder White Lies gibt. Du sollst nicht lügen. Vielleicht ist der geneigte Zuhörer an dieser Stelle schon so tief in das Geheimnis von Wahrheit, Ehrlichkeit und Offenheit gelangt, dass er keine weiteren Informationen und Ausführungen braucht. Das wäre der Idealfall, denn ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch im Grunde seines Herzens genau weiß, wo die Lüge beginnt und was nicht mehr in Ordnung ist. Aber leider ist, wie schon eingangs geschildert, unsere Gesellschaft meisterlich darin, unser natürliches, klares Gewissen zu verwirren. Dabei wird nicht etwa die Schlechtigkeit der Lüge selbst geleugnet. Nein, richtiges Lügen ist immer noch verwerflich und abscheulich. Aber was denn eine richtige Lüge ist, das legt sich jeder so aus, wie er es möchte. Uns selbst gegenüber sind wir sehr großmütig, anderen gegenüber eher streng. Deswegen möchte ich nach der langen Einleitung nun die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Situationen überführen. Falls ich um eine Auskunft gebeten werde, wenn mich also jemand um die Mitteilung von Wissen bzw. Wahrheit bittet, bin ich nicht um jeden Preis verpflichtet, dem anderen das volle Wissen mitzuteilen. Ausnahmen sind zum Beispiel das Beichtgeheimnis, das gilt absolut, die Berufsgeheimnisse, die gelten zum Teil eingeschränkt und können aufgehoben werden, Indiskretionen, die das Privatleben berühren und entsprechende Parallelen. Grundsätzlich gilt, niemand ist verpflichtet, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht darauf haben. Das heißt aber nicht, dass diese Personen angelogen werden dürfen. Wer, meiner Einschätzung nach, kein Recht auf ein erbetenes Wissen hat, sollte darauf hingewiesen werden. Geheimnisse muss jede gute Beziehung ertragen können. Lügen nicht. Nun sind Fälle denkbar, in denen die Verweigerung der Auskunft bereits einer Informationspreisgabe gleichkommt. Das kommt häufiger vor, als wir glauben. Da gilt dieses alte, bekannte Beispiel, das schon von Kant mit einem allerdings anderen Rahmen erzählt worden ist, in dem ein Hausbesitzer gefragt wird von der Gestapo, ob in seinem Haus Juden versteckt werden. Wenn er sagt, sag ich nicht, ist das natürlich eine klare Antwort. In solchen Fällen ist es, wie auch bei der Notwehr im Zusammenhang mit dem Tötungsverbot, unter Umständen erlaubt, die Unwahrheit zu sagen. Selbst dann, wenn damit eine Täuschungsabsicht verbunden ist. Man spricht dann zwar umgangssprachlich von der Notlüge, in der Theologie hat sich aber der neutralere Begriff einer erlaubten, bewussten Falschaussage etabliert, weil nicht von Lüge gesprochen werden soll, wenn es sich um eine erlaubte Ausnahme handelt. Bei der Notlüge oder besser der erlaubten Falschaussage ist es aber wesentlich, um welche Not oder welche Bedrohung es sich handelt und welche Wahrheit dabei geopfert wird. Dabei ist selbstverständlich zu beachten, dass die Falschaussage gerechtfertigt sein muss. Also die drohende Not muss real sein und nicht nur eingebildet. Außerdem muss die Bedrohung schwerwiegender sein als die geopferte Wahrheit. Und die Lüge muss das einzig mögliche Mittel sein. Wenn man der Notsituation auch auf andere Weise entgehen kann, zum Beispiel durch eine ausweichende Antwort, manchmal auch Doppeldeutigkeiten oder noch besser durch Schweigen, dann ist die Falschaussage nicht erlaubt. Die umgangssprachliche Definition von Notlüge geht über das erlaubte Maß allerdings weit hinaus. Viele glauben, sie können schon gerechtfertigterweise lügen, wenn sie sich so aus jeder beliebigen Not befreien. Der Polizist darf angelogen werden, weil ich sonst ja bestraft worden wäre. Die Freundin ebenso, weil sie sonst ja traurig wäre. Oder die Familie, das hätte alles nur noch schlimmer gemacht und so weiter. Das sind keine triftigen Gründe. Hier von Notlüge zu sprechen, trifft es in dem Sinne, indem man zwar in einer Not ist, man aber trotzdem lügt, nicht erlaubterweise. Halten wir also fest, eine erlaubte, bewusste Falschaussage liegt, wenn überhaupt, erst dann vor, wenn die angebliche Not nicht nur subjektiv vorliegt. Ich denke, dann wird er mich verlassen. Oder nicht selbst verschuldet ist. Dann merkt der Lehrer ja, dass ich die Aufgaben abgeschrieben habe. Und wenn sie schwerwiegend ist und nicht, oh, dann wird sie aber enttäuscht sein. Und es ist nicht möglich, mehrdeutig, unbestimmt oder ausweichend zu antworten als letzte Möglichkeit. Die Frage, welche Wahrheit geopfert wird, um eine Not zu entgehen, ist äußerst wichtig. So So gibt es nicht nur innerhalb der katholischen Kirche, sondern auch in weltlichen Bereichen Menschen, die lieber bereit sind zu sterben, als ihre innerste Überzeugung zu verraten. Die Christen nennen diese Menschen Märtyrer, aber es gibt sie auch im politischen Bereich, am bekanntesten vielleicht in dem Film Braveheart, der William Wallace. Auch unsere Liebesbeziehungen gehören dazu. In keiner Epoche und in keinem Kulturkreis wird es gut geheißen, seine Liebe zu verraten. Treue selbst angesichts des Todes gilt stets als vorbildhaft und auch als romantisch. Auch wenn die, die in solchen Momenten schwach geworden sind, dann auch auf Vergebung hoffen können. Wie immer, wenn es um die Frage der Angemessenheit geht, lassen sich nur schwer eindeutige Regeln formulieren, die in allen Situationen zu klaren Handlungsanweisungen führen. Unser Gewissen ist da oft eine sehr zuverlässige Richtschnur. Eine andere Frage. Heißt ehrlich sein immer zeigen, wer ich bin? Auch wenn Lügen sich nicht nur auf das gesprochene Wort bezieht, sondern auch auf unser Verhalten, obwohl dann besser von Täuschung die Rede sein sollte, ist nicht jede Unwahrheit oder Unaufrichtigkeit sofort eine Lüge. Wir sind ja ständig bemüht, eine Vorstellung von uns selbst zu entwerfen, so wie wir sein möchten, um uns dann dementsprechend zu verhalten. Dass der Entwurf von uns immer ein ganzes Stück dem voraus ist, was wir wirklich sind, und wir in unserer Wirklichkeit dem Entwurf hinterherhinken, das führt oft dazu, dass wir uns auf eine Art und Weise verhalten, die noch nicht dem entspricht, was wir wirklich sind, sondern nur dem, was wir sein möchten. Wenn Menschen sich selbst besser sehen, als sie noch sind, sollte man das nicht sofort unredlich, verlogen oder nicht authentisch oder heuchlerisch nennen. Das ist nicht fair. Eine solche Abwertung setzt voraus, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise sind. Aber das entspricht nicht der menschlichen Realität. Wir sind nicht schlechthin, sondern wir sind in vielem unentschieden und haben uns in entgegengesetzten Regungen und Gedanken gleichzeitig. Wir entwerfen uns und werden zu dem, was wir sein möchten. Wir treffen Entscheidungen, um dann unserem Entwurf zu entsprechen. Harry Potter fragt einmal den weisen Dumbledore, woher denn der magische Hut so genau weiß, dass er ein Gryffindor sei und kein Slytherin. Zwei unterschiedliche Häuser mit unterschiedlichem Ruf. Harry ist sich ja selbst nicht ganz sicher, wer er nun ist. Nun, antwortet Dumbledore, du hast dir ja entschieden gewünscht, ein Gryffindor zu sein. Mehr noch als unsere Fähigkeiten und Eigenschaften bestimmt nämlich die Entscheidungen, die wir treffen, wer wir wirklich sind. Gut, ein kleiner Ausflug nach Harry Potter. Oft schlage ich Menschen, die mich um einen Rat bitten, bestimmte Verhaltensänderungen vor, sich bei jemandem zu entschuldigen oder den Kontakt zu einem unliebsamen Menschen zu suchen, sich nicht so aufzuregen, auch mal eine Ungerechtigkeit zu ertragen, auch widerwillig jemanden freundlich zu grüßen und so weiter. Manchmal wird mir auf diese Ratschläge entgegengehalten, aber wenn ich mich so verhalte, ist das dann nicht unehrlich? In Wahrheit bin ich das doch gar nicht. Es ist deshalb nicht unehrlich, weil unser Verhalten mit dem Menschen übereinstimmt, den wir gerade dabei sind, in uns zu verwirklichen. Indem wir so handeln, werden wir erst zu dem Menschen, der wir sein wollen. Übrigens ein äußerst wichtiger Aspekt unserer Leiblichkeit. Wir haben nämlich nicht nur einen Körper, der ausdrückt, was in der Seele ist, sondern auch deshalb einen Körper, weil wir damit verwirklichen, was in der Seele im Moment noch nur reine Absicht ist und es bleiben würde, wenn wir keinen Leib hätten. Eine weitere Frage. Rettungslügen. Wir retten uns, aber vor wem eigentlich? Ich habe mich zwar bemüht, den hohen Wert der Offenheit, der Transparenz und der Wahrhaftigkeit im ersten Teil dieses Vortrags zu verdeutlichen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele meiner Zuhörer dieses Ideal nicht sofort mit allen Kräften umsetzen wollen. Kleine Rettungslügen sind vielleicht nicht ganz wahrhaftig, aber sie schaden doch auch keinem, heißt es dann vielleicht. Tatsächlich, häufig lügen wir, um uns Unannehmlichkeiten zu ersparen. Wir sagen bewusst die Unwahrheit, um zu verheimlichen, dass wir etwas nicht wissen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir etwas nicht können, nicht aufgepasst haben, vermeintliche dunkle Seiten in der Vergangenheit haben oder um einfach nur lästige Situationen aus dem Weg zu gehen. Soweit scheint das ja alles nicht böse, sondern getragen von einem eigentlich guten Willen. Deshalb sollten wir nicht nur einen Blick auf das Schöne richten, was uns erwartet, wenn wir ehrlich sind, denn wenn das nicht ausreicht, hilft uns vielleicht auch ein Blick auf das, was wir anrichten, auch mit unseren kleinen angeblichen Notlügen. Denn Rettungslügen oder Notlügen sind ja nicht nur im freien Raum schwebende Aussagen. Wir lügen ja immer jemanden an. Und das vergessen wir oft. Wir unterstellen dem anderen durch unsere Lügen, dass er uns, wenn wir ehrlich wären, weniger mögen würden oder dass er kein Verständnis hätte, dass er vielleicht oder ganz sicher unangemessen reagiere, dass er mit der Wahrheit nicht umgehen könne und so weiter. Die sogenannten Notlügen sind Ausdruck von Angst, Misstrauen und letztlich Geringschätzung des anderen. Und schlimmer noch, durch diese Notlügen verstärken wir das Misstrauen. Wir nehmen dem anderen die Möglichkeit zu zeigen, dass er sehr wohl angemessen reagieren kann. Wir schützen uns vor dem Belogenen und nehmen ihm damit einen Teil seiner Würde, weil wir ihn direkt zur Bedrohung erklären und ihm gar nicht Möglichkeit geben, zu zeigen, dass er keine ist. Außerdem nehmen wir uns die Möglichkeit zu erfahren, dass unsere vermeintlichen Schwächen vielleicht von anderen gar nicht so gesehen werden. Dass man uns wohlwollend verzeiht, Verständnis hat, vergeben möchte. Wer lügt, beraubt sich der Erfahrung, dass Wahrheit auch zur Liebe führt. Noch eine Einzelfrage. Es gibt diesen schönen Spruch, die Übertreibung ist die kleine Schwester der Lüge. Da wundere ich mich vielleicht, dass keiner lacht, als ich von dem Missgeschick meines Freundes erzähle und ich es dann vielleicht noch etwas dramatisieren muss. Soll ich seine Tollpatschigkeit noch ein wenig pointierter darstellen? Wir sind schnell dabei, die Reaktion unserer Zuhörer zu einem wichtigen Maßstab zu erheben. Einen wichtigeren als den guten Ruf derjenigen, über die wir gerade reden. Dabei wird aus der Übertreibung, wie auch aus der Verallgemeinerung, schnell die herabsetzende Lüge, die unangenehme Variante dieser Sünde. Bleiben wir bei der Wahrheit. Erbetteln wir uns keine Sympathien auf Kosten anderer. Lügen ist wie Rauchen. Wenn es stressig wird, flugs ist die Zigarette angezündet, noch ehe das Gehirn Stopp rufen kann. Weil wir so oft geflohen sind, lügen wir schon aus Gewohnheit. So bin ich halt. Ich kann mich nun mal nicht ändern. Doch, das können Sie. Und das ist notwendig. Denn es gibt immer wieder Situationen, da weiß selbst Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin nicht, was wahr und was falsch ist. Und ist allein darauf angewiesen, Ihnen zu glauben. Schade wäre, wenn sie das nicht mehr vorbehaltlos könnte. Deshalb kämpft gegen eure Gewohnheit. Kämpft um der liebsten Menschen willen. Auch zur Frage nach dem 8. Gebot gehört unser Umgang mit Versprechen, die wir anderen gegeben haben. Nicht nur eine Aussage über das, was ist, sollte wahr sein, sondern auch Aussagen über das, was ich zu tun gedenke. Dabei sind nicht nur Versprechen, die ich zwar gebe, aber von vornherein gar nicht einhalten möchte, klar gelogen. Es gibt auch unausgesprochene Versprechen, die zum Wesen von Freundschaften, Beziehungen und Gesprächen gehören. Nicht nur ausgesprochene Sätze können gelogen sein, auch dein Verhalten kann unehrlich sein. Es gilt, Versprechen einzuhalten, treu zu sein, niemanden zu blamieren, niemandem etwas vorzuspielen, zum Beispiel im Internet, anderen eine falsche Identität vorzugaukeln. Aber auch Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit können Aspekte von wahrhaftigem Verhalten sein. Bei uns am Rhein sagt man auf die Frage, wie ist es, immer Jod. Es gibt in unserem Alltag viele Floskeln, die wir zwar austauschen, die aber selten eine ehrliche Antwort erwarten. Wer im Rheinland fragt, wie ist es, wird niemals eine andere Antwort erhalten als Jod. Also für Nicht-Rheinländer gut. Von daher ist nicht jede Floskel sofort eine Lüge. Aber Ehrlichkeit besteht auch darin, niemandem etwas vorzuspielen, was nicht stimmt. Wenn es dir schlecht geht, musst du das nicht verstecken. Wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, darfst du auch mal ehrlich antworten, schlecht. Außerdem sollte man nicht allen, die sich allgemeiner Floskeln bedienen, unterstellen, sie würden dies gedankenlos tun. Manchmal ist die überraschend ehrliche Antwort auf eine dahingesagte Floskel der Beginn eines echten Gespräches. Die höfliche Lüge. Im Lied »Wenn sie dich fragt«, sang Roger Cicero, eine Anleitung zur geschickten Lüge. Er hat damit ein echtes Problem beschrieben. Was, wenn meine Freundin mich fragt, ob sie nicht ein wenig zu dick sei? Tja, hier ist sowohl Höflichkeit als auch Ehrlichkeit gefragt. Auch wenn mir zahlreiche Frauen versichern, sie wollten auf solche Fragen keine ehrlichen Antworten. Das glaube ich nicht. Meistens handelt es sich um eine Frage der Wertung, also nicht um eine Frage nach einem subjektiven Sachverhalt. Und eine Wertung, findest du meine neue Bluse schön, lässt sich durchaus nuanciert ausdrücken. Ein plakatives hässlich als Antwort ist nicht nur unhöflich, sondern oft auch nicht wahr. Aber ich gebe zu, der Übergang von Höflichkeit und Rücksicht bis hin zur Lüge und Unehrlichkeit ist fließend. Und oft sind die Grenzen nicht so eindeutig zu ziehen. Und sie bedürfen einer tiefen Kenntnis der Psyche des Gegenübers und der Brisanz der jeweiligen Situation. Aber wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein bestimmtes Verhalten noch höflich ist oder schon verlogen, dann entscheiden Sie sich lieber für die Ehrlichkeit. Sie ist wertvoller. Nicht nur Frauen schätzen auf die Dauer lieber einen ehrlichen Partner als einen Schleimer. Kommen wir zum Schluss. Nicht mehr zu lügen ist nicht nur ein Vorsatz, sondern in gewisser Hinsicht ist es der Vorsatz. Man kann eben nicht nur in einer Hinsicht heilig werden. Es werden sich alle anderen Tugenden fast wie von alleine einstellen, wenn man es nur mit einer wirklich ernsthaft versucht. Mit der Ehrlichkeit anzufangen hat viele Vorteile. Denn wie kaum eine andere Tugend ist die Ehrlichkeit viel inniger mit der Liebe und mit Gott verbunden. Wer ehrlich leben möchte, der wird sich auch seinen eigenen Ängsten stellen müssen. Aber er wird auch verborgene Schönheiten entdecken, nicht nur an sich. Ehrlichkeit setzt Klugheit voraus. Denn es geht nicht einfach darum, alles, was du weißt, allen Personen, die du kennst, zu erzählen. Ehrlichkeit ist die Mitte zwischen Offenheit und Verschwiegenheit. Ehrlichkeit setzt Diskretion voraus. Und Diskretion bedeutet Einfühlungsvermögen. Ehrlichkeit macht dich liebesfähiger und beziehungsfähiger. Lassen Sie sich nicht einreden, dass ehrliche Menschen einsam sind. Das Gegenteil ist der Fall. Ehrlichkeit wird nicht immer gewürdigt. Und selbst die besten Freunde können manchmal nicht mit dem umgehen, was sie ihnen anvertrauen. Aber wenn sie mit ihren eigenen dunklen Seiten offen umgehen, dann kann das auch die Schwächen anderer erträglicher machen. Die Liebe wird nur größer, wenn sie sich im Leid bewährt. Ehrlichkeit lässt sie hier auf Erden schon ein wenig den Himmel erfahren. Allerdings gilt das nicht nur für das 8., sondern auch für die 9 anderen Gebote. Dafür sind sie ja da, den Himmel hier auf Erden zu holen und uns in den Himmel einzulassen.